Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Volkswagen macht aus dem ID.3 den neuen ID.3 Neo mit einem neuen Namen, frischem Design, deutlich hochwertigerem Innenraum, bessere Bedienlogik und bis zu 630 Kilometern Reichweite soll er jetzt endlich genau das Auto werden, das viele von Anfang an erwartet hatten. Außerdem spannend diese Woche: Porsche bringt mit dem 911 GT3 SC erstmals ein offenes GT3 Leichtbau-Cabrio mit 510 PS Saugmotor und Handschaltung. Mercedes verpasst dem EQS fürs Modelljahr 26 eine tiefgreifende Technikkur mit 800 Volt System, Zweiganggetriebe und bis zu 926 Kilometer in Reichweite. Und Nissan schickt den Juke ab 2027 als reines Elektroauto in die dritte Generation, während auch der neue X-Trail mit frischem Design und weiterentwickeltem E-Power-Antrieb schon den nächsten Strategiekurs der Marke andeutet. Das sind wie immer 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, um keine Nachricht mehr zu verpassen aus der Mobilitätswelt. Und nach dem Intro geht's sofort los. Porsche erweitert die 911 GT-Familie um ein komplett neues Modell und bringt den GT3 SC erstmals als offenes Leichtbau-Cabriolet. Der Wagen kombiniert das Konzept des 911er GT3 mit Elementen des 911 ST und setzt dabei konsequent auf Fahrspaß statt Komfortpolster. Angetrieben wird der GT3 SC von einem 4-Liter 6-Zylinder-Boxersaugmotor mit 510 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment, der bis 9000 Umdrehungen dreht. Geschaltet wird ausschließlich per manueller 6-Gang-Handschaltung. Von 0 auf 100 km/h geht es in 3,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 313 km/h. Das vollautomatische Stoffverdeck öffnet und schließt in rund 12 Sekunden und ist bis 50 km/h bedienbar. Porsche setzt auf konsequenten Leichtbau. Carbonelemente in Fronthaube, Kotflügeln und Türen, Magnesiumelemente im Dachbereich sowie eine besonders leichte Konstruktion des Verdecks mit Magnesiumflächenspriegeln und Dachrahmen. Trotz Cabrio-Umbau liegt das DIN-Leergewicht bei nur 1497 Kilogramm. Dazu kommen Doppelquerlenker, Vorderachse, Hinterachslenkung, aktive Aerodynamik und eine klar fahrerorientierte Zweisitzer-Konfiguration. Optisch übernimmt der offene GT3 die Bugspoilerlippe, den Heckdiffusor und den Gurney-Flap vom geschlossenen Modell, ergänzt um schwarzen Windschutzscheibenrahmen und schwarze Steinschlagschutzfolie. Im Innenraum ist der Wagen serienmäßig als Zweisitzer ausgeführt mit 4-Wege-Sportsitzen plus digitalem Trackscreen und Zündung per Drehschalter. Optional bietet Porsche ein Street-Style-Paket an, das den ohnehin auffälligen Auftritt noch weiter zuspitzt. In Deutschland startet der 911 GT3 SC bei 270.000 Euro. Das Modell ist nicht limitiert und kann ab sofort bestellt werden. Technisch ist das Auto deutlich mehr als nur ein GT3 ohne Dach, ein reines Fahrspaß-Cabriolet. Also ich finde, Porsche trifft mit diesem Auto einen Punkt, der fast schon unvermeidlich war. Denn wenn man ehrlich ist, passt die Idee eines offenen GT3 emotional perfekt zur Marke. Hochdrehzahlsauger, Handschaltung, Heckantrieb und dazu jetzt noch der ungefilterte Sound ohne fettes Dach. Genau das ist eben kein nüchternes Technikprodukt mehr, sondern ein Auto, das ganz bewusst maximal auf Fahrgefühl und Emotionen setzt. Und gerade deshalb wirkt der GT3 SC für mich nicht wie irgendeine Marketingspielerei, sondern wie ein sehr gezielt gebautes Enthusiastenauto. Besonders spannend finde ich, dass Porsche hier offenbar nicht den Fehler macht, aus dem GT3 einfach ein schwereres Luxus-Cabrio zu bauen. Stattdessen bleibt das Konzept hart an der GT-Idee, leicht, direkt, manuell und kompromisslos fahrerorientiert. Genau das macht den Wagen so interessant, weil er eben nicht wie ein weichgespülter Lifestyle-Elver wirkt, sondern wie ein sehr spezieller Grenzgänger zwischen GT3, Speedster und ST. Aber klar, rund 270.000 Euro sind absurd viel Geld. Und natürlich ist das kein Auto für die breite Masse. Aber als Statement zeigt der GT3 SC ziemlich eindrucksvoll, dass Porsche selbst in einer Zeit voller Elektrifizierung und Effizienzdebatten noch genau weiß, wie man ein hochemotionales Fahrerauto baut, ohne den eigenen Charakter zu verwässern. Und das dürfte doch euch als Zielgruppe genau gefallen. Oder? Was sagt ihr dazu? Nissan hat im Rahmen seiner neuen Unternehmensstrategie erste Bilder der nächsten X-Trail-Generation gezeigt. Das Mittelklasse-SUV erhält ein komplett überarbeitetes Design mit deutlich dynamischerer Linienführung und kantigerer Anmutung. Die Frontpartie ist neu gestaltet, die Leuchten sind nahtlos in den großen Kühlergrill integriert, die Seiten zeigen präzisere Kanten und markantere Sicken, während das Heck eine durchgehende Coast-to-Coast-Lichtleiste trägt. Technisch setzt Nissan weiter auf den E-Power-Antriebsstrang. Ein Elektromotor treibt die Räder an, während ein Verbrenner ausschließlich als Generator arbeitet. Der Antrieb wurde weiterentwickelt für bessere Effizienz und spontaneres Ansprechverhalten. Ergänzt wird das Paket durch das neue AI-Drive-System, das künstliche Intelligenz in die Fahrerassistenzfunktion einbindet. Der neue X-Trail soll 2027 auf den Markt kommen und ist fester Bestandteil der Strategie Re-Nissan, mit dem der Hersteller seine Modellpalette strafft und stärker auf Hybridtechnik setzt. In den USA soll der neue Rogue 2027 starten. Ein Europa-Launch des X-Trail dürfte eher später folgen. Gleichzeitig zeigt die Präsentation, dass Nissan seine Entwicklungsprioritäten künftig stärker auf Japan, die USA und China ausrichtet, während Europa vor allem mit elektrifizierten Modellen bedient werden soll. Der neue X-Trail ist damit nicht nur ein Modellwechsel, sondern auch Teil einer größeren strategischen Neuordnung bei Nissan. Ich finde, Nissan geht beim neuen X-Trail einen ziemlich logischen Weg, denn das Modell war schon bisher eher das vernünftige, familienorientierte SUV im Programm und kein extrovertierter Showstar. Genau deshalb passt es auch, dass Nissan hier nicht plötzlich alles umwirft, sondern den X-Trail sichtbar moderner, kantiger und selbstbewusster macht und gleichzeitig am E-Power-Konzept festhält. Das wirkt für mich nicht nach Revolution, sondern nach einer gezielten Weiterentwicklung eines Autos, das vor allem im Alltag funktionieren soll für die Kundschaft. Spannend ist für mich vor allem, dass Nissan mit dem E-Power weiter einen eigenen Weg zwischen klassischem Hybrid und vollem Elektro geht. Gerade für Käufer, die elektrisches Fahrgefühl wollen, aber doch nicht voll elektrisch einsteigen möchten, liefert dieser serielle Hybrid genau die Mischung aus Verbrennersicherheit und Elektrogefühl, die viele suchen. Gleichzeitig reicht es im umkämpften SUV-Markt heute eben nicht mehr, einfach nur vernünftig und effizient zu sein. Die entscheidende Frage bleibt für mich am Ende, ob Nissan es schafft, die Baureihe neben solider Technik und hoher Alltagstauglichkeit auch wieder genug emotionale Strahlkraft mitzugeben. Wenn genau diese Mischung aufgeht, könnte der neue X-Trail deutlich besser und stärker wirken als bisher und für viele Käufer wieder zu einer richtig interessanten Alternative im Mittelklasse-SUV-Segment werden. Auch für dich? Volkswagen macht aus dem ID.3 nicht einfach nur ein weiteres Facelift, sondern einen deutlich umfassenderen überarbeiteten Nachfolger mit dem Namen ID.3 Neo. Der Kompaktstromer feiert jetzt Weltpremiere und soll mit neuer Front, mit Stil der aktuellen ID-Familie, überarbeitetem Lichtdesign und deutlich hochwertigerem Innenraum genau die Punkte korrigieren, die beim bisherigen ID.3 immer wieder kritisiert wurden. Die Außengestaltung folgt der neuen Designsprache Pure Positive mit einer deutlich überarbeiteten Frontpartie, einem durchgehenden Lichtband und einem beleuchteten VW-Logo und schmaleren LED-Scheinwerfern. Dach, Heckspoiler und Heckklappe sind nun in Wagenfarbe lackiert, was dem Auto einen längeren, flacheren und dynamischeren Auftritt verleiht. Im Innenraum hat Volkswagen das Cockpit komplett neu gestaltet und setzt konsequent auf Komfort und intuitive Bedienbarkeit. Dazu gehören hochwertigere Materialien, weichere Oberflächen, deutlich bessere Haptik, physische Schalter sowie ein neues Multifunktionslenkrad mit abgeflachtem Kranz, klassische Klimatasten, ein Drehregler für die Lautstärke sowie das Innovation Infotainment System mit 10,25 Zoll Digital Cockpit und 12,9 Zoll Zentraldisplay auf Android-Basis. Auch technisch legt VW sichtbar nach. Der ID.3 Neo basiert auf der weiterentwickelten MEB Plus Plattform mit Heckantrieb. Zum Start gibt es drei Leistungsstufen mit 125, 140 und 170 kW. Sowie drei Batteriegrößen mit 50, 58 und 79 Kilowattstunden netto. Die Reichweiten liegen nach WLTP bei bis zu 417, 494 bzw. beziehungsweise 630 Kilometer. Die maximale DC-Ladeleistung erreicht je nach Version bis zu 183 kW. Vehicle to Load mit bis zu 3,6 Kilowatt ist serienmäßig an Bord. Dazu kommen neue Funktionen wie One-Pedal Driving und der Connected Travel Assist mit automatischer Ampelerkennung. Beim Basismodell mit 125 kW und 50 Kilowattstunden Akku beginnt der Preis in Deutschland bei 33.995 Euro. Der Vorverkauf startete bereits am 16. April. In den Handel kommt der ID.3 Neo ab Juli. Volkswagen positioniert den ID.3 Neo damit klar. Nicht nur als optische Überarbeitung, sondern als deutlich gereifteres Gesamtpaket mit mehr Alltagstauglichkeit, besserer Bedienlogik und effizienterer Technik. Und startet damit die neue Generation seiner Elektroautos als modernen, kundenorientierten Allrounder im Kompaktsegment. Achtung, wir müssen reden. Genau dieses Auto zeigt, dass Volkswagen beim ID.3 endlich verstanden hat, woran es bisher gehakt hat. Denn das Problem war ja nie, dass der ID.3 grundsätzlich keine gute Basis hatte. Es war eher so, dass er sich in vielen Punkten unfertig, zu abstrakt und nicht wirklich nach dem Auto angefühlt hat, das er im Konzern eigentlich hätte sein sollen. Der ID.3 Neo wirkt jetzt dagegen wie die späte, aber notwendige Korrektur eines Konzepts, das von Anfang an viel größer gedacht war. Und genau deshalb ist dieses Auto für mich interessanter als ein normales Facelift, weil es weniger nach Kosmetik aussieht und mehr nach einem echten Lernprozess. Besonders stark finde ich, dass Volkswagen hier nicht nur Reichweite, Ladeleistung und neue Technik in den Vordergrund stellt, sondern vor allem das Gesamterlebnis nachschärft. Weg von übertriebenem Touchfokus hin zu einer intuitiven Bedienung, einem hochwertigeren Gefühl und einem zeitlosen Design. Genau das dürfte im Alltag für viele Kunden am Ende deutlich wichtiger sein als einzelne Peakwerte im Datenblatt. Das fühlt sich nicht mehr wie ein Experiment an, sondern wie ein reifes, alltagstaugliches Elektroauto, das die Tugenden eines echten Volkswagens zurückbringt. Besonders spannend ist für mich, dass sie die Kritik an der ersten MEB-Generation ernst genommen haben. Die Rückkehr zu echten Schaltern und physischen Reglern ist ein Sieg der Ergonomie über den bloßen Digital-Hype. Wenn ein Elektroauto jeden Tag genutzt wird, dann merkt man diese saubere Haptik eben viel stärker als irgendeinen theoretischen Bestwert. Allerdings darf man natürlich auch kritisch über die Designsprache am Lenkrad sprechen. Immerhin finde ich, haben sie keine Klavierlacktasten dort verbaut, aber so ein bisschen nach Taschenrechner sieht es schon aus. Mit Preisen ab knapp 33.995 Euro bis zu 630 Kilometern Reichweite und einem deutlich emotionaleren Auftritt wird der ID.3 Neo für viele endlich zur ernsthaften Kompaktikone und zum realistischen Golferben. Für mich ist dieses Modell das klare Signal, dass Volkswagen die Elektromobilität jetzt ohne Wenn und Aber massentauglich machen will. Wenn das Paket in der Praxis wirklich so stimmig funktioniert, wie es jetzt auf dem Papier und den Bildern aussieht, dann wird der ID.3 Neo die breite Käuferschicht erreichen, die bisher aus Skepsis gegenüber der ersten ID-Generation noch gezögert hat. Siehst du das genauso oder hättest du dir da mehr Innovation von Volkswagen noch erwartet? Ich bin sehr gespannt, was ich dazu von euch in den Kommentaren lesen darf. Mercedes spendiert dem EQS für das Modelljahr 2026 eine tiefgreifende technische Modellpflege und greift dabei vor allem einen der größten Kritikpunkte des bisherigen Fahrzeugs an. Die Lade- und Architekturtechnik. Künftig fährt der EQS erstmals mit 800 Volt System vor, nachdem das Modell bislang noch auf 400 Volt setzte, ergänzt um ein Zweiganggetriebe an der Hinterachse. Angeboten werden zwei Batterien mit 112 bzw. 122 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität. Die kleinere lädt mit bis zu 330 kW, die größere mit bis zu 350. Die Ladezeit von 10% auf 80% sinkt damit auf 25 bzw. 27 Minuten. Gleichzeitig verspricht Mercedes je nach Version WLTP-Reichweiten von 817 bis 926 Kilometern, unterstützt durch eine verbesserte Aerodynamik mit einem CW-Wert von 0,2 und deutlich stärkere Rekuperation. Dazu kommen MBOS, neue Reichweitenprognosen unter Einbezug von Windverhältnissen, ein größerer App-Umfang, digitale Buchung von Extras sowie später optional auch Steer-by-Wire. Das Basismodell startet mit 270 kW und 505 Newtonmeter. An der Spitze stehen bis zu 430 kW im Allradmodell. Optisch bleibt der Eingriff eher zurückhaltend, unter anderem mit neuen Powerdomes auf der Haube, Sternsignets im Tagfahrlicht und einem nun beleuchteten, aufrecht stehenden Mercedes-Stern. Die Modellpflege umfasst auch eine neue Einstiegsvariante. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte diesen Jahres geplant. Also ich finde, das ist endlich der technische Sprung, den der EQS dringend gebraucht hat. Mercedes macht bei diesem Auto jetzt genau das, was eigentlich von Anfang an nötig gewesen wäre. Hier wird nicht neu erfunden, aber technisch endlich dorthin geschoben. geschoben, wo man in dieser Klasse heute sein muss. Denn der EQS hatte nie das Problem, zu wenig luxuriös oder zu wenig komfortabel zu sein. Sein eigentliches Problem war vielmehr, dass er trotz aller Hightech in ein paar entscheidenden Punkten nicht wie der selbstverständliche Klassenmaßstab wirkte. Genau deshalb ist der Wechsel auf 800 Volt für mich weit mehr als nur ein Datenblatt-Update. Mercedes holt damit nicht nur auf, sondern setzt mit sogar bis zu 926 Kilometern Reichweite und deutlich mehr Ladeleistung wieder ein echtes Ausrufezeichen in der elektrischen Oberklasse. Dass das beides gleichzeitig spürbar verbessert wurde, wird sich gerade auf langen Reisen am meisten ausspielen. Spannend ist aber auch, dass Mercedes dem EQS nicht radikal umkrempelt, sondern gezielt an den Stellen nachschärft, die im Alltag und in der Wahrnehmung wirklich zählen. Laden, Reichweite, Software, Bedienung und ein etwas klassischerer Luxusauftritt. Genau diese Modellpflege macht ihn für mich zumindest wieder etwas zum ernsten Rivalen des BMW i7. Welchen würdest du denn bevorzugen? Den BMW oder den Mercedes? Schreib's mir in die Kommentare. Nissan schickt den Juke in die dritte Generation und macht aus dem Crossover ab 2027 ein reines Elektroauto. Für Europa ist der Elektro-Juke ein wichtiger Teil der Nissan-Offensive, zu der auch der neue Micra und der Leaf der dritten Generation gehören. Die Hybrid-Version bleibt parallel im Sortiment erhalten. Der Juke soll dabei vor allem im B-Segment eine bekannte Baureihe in die elektrische Zukunft überführen und bisherige Juke-kundentypischen Charakter des Modells ins Elektro-Zeitalter übertragen. Optisch orientiert sich das Design bewusst am Hyperpunk-Konzept mit facettenartiger, sogenannter polygonaler Karosserie in Neongrün und großflächig schwarz abgesetzten Partien. Damit bleibt Nissan seiner auffälligen polarisierenden Linie treu und setzt weiter bewusst auf ein extrovertiertes Design statt auf reine Stromernüchternheit. Preislich soll das Fahrzeug bereits unter 40.000 Euro beginnen. Nissan-Fans aufgepasst, genau das passt eigentlich perfekt zum Juke. Denn wenn Nissan ausgerechnet dieses Modell elektrifiziert, dann geht es eben nicht nur darum, irgendeinen weiteren Stromer ins Programm zu stellen, sondern eine der eigenständigsten Baureihen der Marke ganz bewusst in die neue Zeit zu setzen. Der Juke war schon immer ein Auto, das nicht everybody's darling sein wollte, sondern über Design, Haltung und ein bisschen Provokation funktioniert hat, sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau deshalb ist es klug, ihn jetzt nicht glatt zu bügeln, sondern weiter auf Charakter, Emotionen und einen mutigen Auftritt zu setzen. Spannend ist vor allem, dass Nissan hier nicht einfach nur ein Leaf mit anderem Kleid bauen will. Natürlich teilt er sich die Technikbasis mit anderen Modellen, aber genau im Design und in der Positionierung kann er einen ganz anderen Job übernehmen. Gerade im kleineren Crossover-Segment kann ein auffälliger Elektro-Juke für viele Menschen deutlich reizvoller sein als ein vernünftigerer, aber austauschbarer Stromer. Könnte man ja sogar mal mit einem ID3 Neo vergleichen, oder was sagt ihr? Wenn Nissan es schafft, die bekannte Frechheit des Juke mit überzeugender Elektrosubstanz, realistischer Verfügbarkeit und einem halbwegs erreichbaren Preis zu verbinden, dann könnte das für die Marke in Europa ein ziemlich wichtiger Treffer werden, den sie ehrlicherweise doch auch sehr nötig haben. Was hältst du jetzt von dem Elektro-Juke? Sagst du, das war's für Nissan oder ist es jetzt der große Bringer? Und das war's auch schon wieder von der Folge Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt jetzt sehr gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Und damit ihr auch da seid, abonniert unbedingt noch schnell den Kanal, dann verpasst ihr das auch auf gar keinen Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und bleibt mobil.